das nicht super? Gott liebt dich und dich und mich. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu hallig, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich bin noch so ein bisschen in meinen Gedanken, auch bei der Einleitung gewesen gerade. Wir haben schon viel gehört von Neuorientierung. Ich orientiere mal mein Mikrofon. Dann kriege ich Angst, dann gehe ich zurück. Ja, ich bleib stehen. Ja, ich bin ja bei dir. So, komm. Es geht. Glaube ich, geht. Ja, ich war schon so ein bisschen in den Gedanken noch dabei. Wir haben gesehen, dass so ein markanter Punkt, dass das dann immer ein Anlass ist, auch ja in Firmen würde man sagen, Neuorientierung. Die stellen sich neu auf. Wir können uns neu aufstellen. Angesichts einer Zukunft, ja, die oft durch diesen Tag bezeichnet ist, Ewigkeitssonntag, also neu aufstellen für die Ewigkeit. Das ist doch, das haben einige vielleicht schon lange gemacht, aber da kann man immer mal wieder dran erinnern. Und dazu passt vielleicht das, was ich für heute Morgen vorbereitet habe, auch ganz gut. Ich habe für meine Predigt heute eine Stelle aus den Sprüchen ausgewählt. Und ich glaube, das ist erst das zweite Mal überhaupt, dass ich über eine Stelle aus Sprüchen predige. Erst einmal, soweit ich weiß, habe ich schon mal darüber gepredigt, über einen Vers daraus. Und wenn ich in der Bibel lese und wenn ich da an Sprüche denke, die haben für mich immer irgendwie so ein bisschen eine Sonderstellung. Das Buch diese Sprüche, das Buch in der Bibel, das unterscheidet sich ja auch tatsächlich von allen anderen Büchern der Bibel ganz deutlich. Danke, ich habe tatsächlich ein bisschen Kratzen im Hals. Es unterscheidet sich auch rein äußerlich. Zusammen mit Hiob und Prediger gehört es zur Weisheitsliteratur. Und das sind so Bücher, da übernimmt man gerne mal so einen Vers, so morgens irgendwo auf dem Kalenderblatt. Aber das reicht dann oftmals schon auch. Man beschäftigt sich doch nicht immer so intensiv mit diesen Büchern. Oder ist das nur mein Gedanke? Wie geht euch das? Seht ihr das auch so? Habt ihr auch da so eine besondere Beziehung? Welche Bedeutung haben die Sprüche für euch, für euer Glaubensleben? Weil die Sprüche so eine Sammlung von Lebensweisheiten sind, deshalb habe ich sie manchmal zu Unrecht eigentlich als Gottes Wort zweiter Klasse so angesehen. Und ich habe dabei außer Acht gelassen, dass derjenige, der die meisten Lebensweisheiten zu diesem Buch beigetragen hat, dass das kein geringerer war als Salomo, der Sohn Davids. Und genau dieser war auch sozusagen der erste Herausgeber, könnte man heute sagen. Salomo. Und über Salomo ist bekannt, dass seine Weisheit den Ursprung bei Gott selbst hatte. Gott hat sie ihm zugesprochen. Das finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Und wenn wir mal in 2. Könige 4 nachlesen, dann erkennen wir sofort, dass diese Weisheit auch wirklich vorhanden war. Dort werden nämlich die weltlichen Auswirkungen dieser Weisheit werden uns vorgestellt, wird aufgezeichnet. Also nicht 2. Könige 4, 1. Könige 4 steht hier bei mir. Ab Vers 29 lese ich jetzt mal vor. Und Gott gab Salomo Weisheit so und sehr viel Verstand und Weite des Herzens wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Morgenlandes und als die Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Israchiter, und Heman und Kalkol und Dadan, die Söhne Machols. Und er ward berühmt unter allen Nationen ringsum. Und 3 Verse weiter heißt es dann: Und es kamen aus allen Völkern, Salomos Weisheit zu hören, und alle Könige und von allen Königen der Erde, die von seiner Weisheit gehört hatten. Also die kamen alle zu ihm. Man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass Salomo so eine Art Schule unterhielt, zu der die Königshäuser ihre Söhne schickten. Sie schickten ihre Söhne, damit sie von der Weisheit Salomos profitieren und etwas davon mitnehmen können. Bei der Weisheit, die Gott Salomo gegeben hat und die man von ihm lernen kann, da handelt es sich nicht so sehr um hochtrabende philosophische Betrachtungen, sondern sie beschäftigt sich vielmehr mit dem normalen Leben in dieser Welt, mit den alltäglichen Herausforderungen. Und sie bietet Grundsätze an, die einem gottesfürchtigen Leben entsprechen. In der Schule Salomos ging es um Charakterbildung der Zuhörer. Und wenn ich nochmal erinnere an die Einleitung heute, da ging es ja auch darum, um Vorsätze und so weiter. Also wir können in die Schule Salomos gehen und können uns so ein bisschen die Grundsätze eines gottesfürchtigen Lebens nochmal vorführen lassen, können sehen, dass unser Charakter entsprechend gebildet wird. Das ist, glaube ich, auch der Zweck dieser niedergeschriebenen Sprüche. Also nicht die Schule damals, Salomo, das können wir nur noch erahnen, aber es ist davon niedergeschrieben. Übrigens werden irgendwann mal über 3000 noch was Sprüche erwähnt von Salomo, und niedergeschrieben sind es aber nur 800 und noch was. Also das heißt, da war noch viel mehr als das, was wir hier schriftlich heute haben. Gottesfürchtige Lebensprinzipien. Vielleicht fallen dir irgendwelche Sprüche ein, und bei manchen Sprüchen, da fällt das so auf Anhieb gar nicht auf, dass das Gottes Wort sein soll. Die sind so sehr, so nah an dem weltlichen Leben dran, dass wir die vielleicht gar nicht als Gottes Wort sofort erkennen würden, obwohl das doch so ist. Aber so sagt das die Bibel, das ist Gottes Wort. Und wenn wir zusätzlich mal in Prediger ansehen, der Autor des Predigers, der ist zumindest bei, also früher unumstritten, heute ist ja alles irgendwo auch umstritten, das ist auch Salomo gewesen. Und wenn wir Salomo mal als den Autor des Predigers annehmen, dann können wir aus Prediger noch seine eigene Sicht zu den Sprüchen entnehmen. In Prediger 12, Vers 11 heißt es: Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche. Sie sind von einem Hirten gegeben. Also dieser eine Hirte, das ist Gott selbst. Salomo ist davon überzeugt, dass der Urheber der Sprüche Gott selbst ist. Wir können die Sprüche also getrost auffassen als eine Sammlung von väterlichen Ermahnungen, in denen Gott uns selbst anspricht und an unsere Einsicht appelliert. Und zwar immer mit dem Ziel, uns zu einem gottesfürchtigen, Gott wohlgefälligen Leben zu erziehen. Das finden wir in keinem anderen Buch so ausgeprägt wie in den Sprüchen. Und die Stelle, die ich mir nun aus den Sprüchen ausgesucht habe, die wir uns näher ansehen wollen, die finden wir in Sprüche 3, im dritten Kapitel, und dort der Anfang. Ich lese mal vor, die ersten 12 Verse, die werden uns jetzt für den Rest beschäftigen. Da heißt es, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Mein Sohn, verwirf die Züchtigung des Herrn nicht und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Wer diese Stelle aufmerksam mitgelesen hat oder gut zugehört hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass darin immer Ermahnungen Gottes und Zusprüche, die Gott gibt, abwechseln. Die Mahnungen, die ich gerade vorgelesen habe, sind nicht losgelöst von den Zusprüchen. Das heißt, wir haben Nutzen davon. Wir haben Nutzen davon, Gott spricht uns allgemein Segen zu, wenn wir seine Mahnungen ernst nehmen. Gott will uns mit seinen Ermahnungen nicht alle Lebensfreude wegnehmen, sondern er will uns im Gegenteil ein Höchstmaß an Glück und Lebensfreude geben. Deswegen ermahnt er uns. Das ist der eigentliche Grund dafür. Weil er und nur er wirklich weiß, was gut für uns ist und was nicht. Er spricht zu uns als liebender Vater. So spricht er uns an. Und er spricht uns an, weil er das Beste will für uns. Für seinen Sohn und sinngemäß gilt das natürlich auch für die Tochter. Und das Wichtigste, das nennt er zuerst. Er beginnt mit einer allgemeinen Ermahnung. Vergiss meine Lehre nicht und bewahre meine Gebote. Eigentlich habe ich gedacht, da brauchen doch Christen nicht viele Worte drüber verlieren. Wir haben doch Jesus Christus als unseren Herrn angenommen und verstehen uns selbst als Jünger Jesu, das heißt als solche, die seiner Lehre folgen. Dann ist es doch klar, dass wir uns ihm unterordnen und seine Gebote befolgen wollen. Aber der väterliche Rat ist, vergiss meine Lehre nicht. Wir Menschen sind vergesslich. Im Eifer des Gefechts kann man schon mal vergessen, was man eigentlich befolgen wollte. Nicht immer handeln wir so, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Und darauf geht dieser Zuspruch, diese Mahnung ein. Wir sehen auch hierin, wie realistisch die Weisheit Salomos ist. Die göttliche Weisheit geht immer von einer Welt aus, wie sie wirklich ist. Ohne Beschönigung. Und wir tun gut daran, wenn wir uns selbst auch zunächst einmal so sehen, wie wir wirklich sind, ganz ungeschminkt, mit allen Brüchen und Ungereimtheiten, mit allen Schwächen, die in uns stecken. Wir sind alle keine Helden. Und gerade deswegen brauchen wir die väterliche Ermahnung, vergiss meine Lehre nicht. Das brauchen auch wir, auch der noch so Frömmste. Und eigentlich ist gemeint, wenn das so gesagt wird, sorge dafür, dass du meine Lehre nicht vergisst. Wende allen Fleiß auf. Wir sollen aktiv dafür werden. Und damit wir das auch wirklich verstehen, wie wir uns das vorstellen können, damit wir ein Bild davon uns machen können, deswegen sind uns zwei Beispiele genannt worden. Ganz deutlich plastische einprägsame Beispiele, wie wir dafür sorgen können, dass wir seine Lehre nicht vergessen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das sind ungewöhnliche Maßnahmen, die ich dann ergreife, wenn mir etwas wirklich wichtig ist. Aber so sollen wir mit der Lehre, und für uns ist das die neutestamentliche Lehre, und mit den Geboten Gottes umgehen. Genau so. Mit diesem Eifer und mit dieser Ernsthaftigkeit sollen wir das Ziel verfolgen. Und dann erinnern wir uns auch dann, wenn wir vielleicht Stress haben, an seine Worte. Und noch eins dazu. Es ist wahrscheinlich nicht sehr klug, sich Gottes Gebote erst dann um den Hals zu binden oder erst dann auf die Tafel des Herzens zu schreiben, wenn wir unter Druck sind. Dann müssen sie da schon stehen. Das müssen wir vorher gemacht haben. Deswegen ist das eine Herausforderung, eine Aufforderung für die Zeit, wo wir Zeit dafür haben. Wo wir stille werden vor Gott. Man könnte diesen Teil unseres heutigen Abschnitts auch ein bisschen anders formulieren, andere Worte dafür finden, und dann ist das einfach der weise Rat, den Salomo uns hier hinterlassen hat, nämlich die Lehre Jesu, die Befolgung seiner Gebote zur Herzenssache zu machen. Zur Herzenssache, die uns alle Zeit begleitet. Aber nun zu dem Zuspruch, der damit verbunden ist. Es ist nicht ein Zuspruch, es ist eine ganze Palette voll von Zusprüchen, die uns hier genannt werden. Ich habe sechs Einzelzusprüche gefunden, nämlich Verlängerung des Lebens, Frieden, bleibende Gnade, ein von Wahrheit geprägtes Leben, Gunst und Wohlgefallen in den Augen Gottes und Gunst und Wohlgefallen in den Augen der anderen Menschen. Sechs Einzelversprechungen, auf die wir uns freuen können und mit denen wir rechnen dürfen, wenn wir Gottes Mahnungen ernst nehmen und befolgen. Und das sind Dinge, wenn wir mal vielleicht von dem letzten Punkt absehen, sind das Dinge, die wir um kein Geld der Welt kaufen können. Was wird in der Medizin und Pharmazie nicht alles getan, um das Erdenleben der einzelnen Menschen irgendwie zu verlängern? Was wird in der Politik nicht alles unternommen, um den Weltfrieden zu sichern? Aber alles nur mit mäßigem Erfolg. Es gelingt nicht wirklich, Menschenleben über das von Gott festgesetzte Maß hinaus zu verlängern. Es gelingt nicht, Frieden zu schaffen, der mehr ist als Schweigen. Aber es gelingt noch nicht mal Frieden, also Waffenstillstand weltweit zu schaffen. Aber schon gar nicht gelingt es, Frieden zu schaffen, der mehr ist als Schweigen der Waffen, der bis in die Herzen reicht. Jesus will uns das alles schenken. Und dazu ein Leben in der Wahrheit und unter der Gnade. Daraus folgt dann schließlich auch Geborgenheit und Sicherheit. Alles in allem führt das zu einem Lebensstil, der, wenn Christen das wirklich leben, auch nach außen hin sichtbar ist. Das sieht man. Und das sorgt dann auch für Gunst in den Augen der Mitmenschen oder vieler Mitmenschen. So haben Menschen, die sich ganz auf Gott einlassen, nicht nur Gunst bei Gott selbst, sondern auch bei vielen Mitmenschen, auch bei solchen, denen der Glaube eigentlich suspekt ist. Das ist vielleicht das Buch, was gelesen wird. Ich komme zum nächsten Rat. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Vers wird von vielen Menschen, besonders vielleicht von denen, die sich gar nicht viel mit Gott auseinandergesetzt haben, oft dazu benutzt, einen Gegensatz zwischen Glauben und Denken zu konstruieren. obwohl das in diesem Rat gar nicht enthalten ist. Was wird uns denn da wirklich ans Herz gelegt? Wir sollen unser ganzes Vertrauen auf den Herrn setzen. Von ganzem Herzen sollen wir das tun. Denn er ist derjenige, der unsere Lebenswege in der Hand hält. Der aber auch nicht müde wird, immer wieder zu betonen, wie gut er es mit uns meint. Auf den sollen wir all unser Vertrauen setzen. Und natürlich sollen wir dazu auch unseren Verstand benutzen. Zum Beispiel, um seine Weisheit zu ergründen. Dazu werden wir in Psalm 1 zum Beispiel ausdrücklich aufgefordert. Wenn wir die ersten Verse in Psalm 1 lesen, da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt in dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Tag und Nacht über seinem Gesetz nachsinnen. Also heißt das noch nicht, dass wir unseren Verstand links liegen lassen. Nein, wir sollen ihn benutzen. Wir sollen ihn gebrauchen, um Gott, um seine Schöpfung, um seine Gebote wenigstens ansatzweise verstehen zu können. Dafür hat Gott den Menschen mit Verstand geschaffen. Aber alles Verstehen ist Stückwerk. So finden wir es an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Alles Verstehen ist Stückwerk. Unser Denken ist unvollkommen, von Trugschlüssen durchsetzt. Deshalb ist es eigentlich nicht ratsam, uns darauf nun zu verlassen, uns darauf vollkommen abzustützen. Wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, dann stützen wir uns besser nicht auf unsere Denkfähigkeit, sondern wir sollten versuchen, Gottes Willen zu ergründen. Aber dazu werden wir auch all unseren Verstand mit einbeziehen müssen. Der nächste Rat, der uns ans Herz gelegt wird, ist: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Theologisch ist das wohl jedem gläubigen Menschen klar, dass Gott unsere Wege lenkt. Nur praktisch handeln wir so oft nicht danach. In all den Situationen, die wir uns natürlich erklären können und in den Situationen, die wir durch eigene Entscheidungen herbeigeführt haben, da fällt es uns oft schwer, darin dann Gottes Wirken zu erkennen. Das ist aber ein Fehler. Gott wirkt nicht nur im spektakulären Bereich. Der die Naturgesetze erschaffen hat, der kann auch unter Einhaltung der Naturgesetze handeln und uns den Weg führen. Der in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt, der kann auch unsere Gedanken beeinflussen, kann uns Impulse in unseren Kopf geben, dass wir in seinem Sinne entscheiden. Es wäre also gut für uns, wenn wir uns darum bemühen würden, in all den alltäglichen Dingen Gottes Wirken, Gottes Handeln sehen zu können. Und ich persönlich, ich habe gerade in meinen letzten Berufsjahren ganz viele Erfahrungen auch im Beruf dazu gemacht, wie ich Entscheidungen, bis dahin, dass ich aus dem Bauch raus Entscheidungen getroffen habe und viel später erkennen konnte, dass das genau die richtigen Entscheidungen waren. Das war mir anfangs gar nicht bewusst. Gott kann das führen. Erkenne in all dem, was dir begegnet, das Wirken Gottes. In dem Maße, in dem uns das gelingt, wird Gott uns auch belohnen. Nämlich damit, dass er die Wege ebnet. Das habe ich auch oft erfahren, dass er die Wege ebnet, dass er Hindernisse aus dem Weg räumt. Das ist seine Zusage. Und diese Erfahrung, die wird uns, wenn wir sie immer wieder machen, auch auf den zukünftigen Wegen helfen, darin Gottes Wirken zu erkennen. Die wird uns darin noch bestärken. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem nächsten Rat, den wir in unserem Text finden. Die beiden hängen meines Erachtens nach zusammen. Das, was wir gerade betrachtet haben, und der nächste Rat, der ist nämlich: Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Halte dich nicht selbst für weise. Davor haben wir gesagt, erkenne in allem Gottes Wirken. Aber wer das eben nicht tut, wer in dem, was ihm so begegnet, Gottes Handeln nicht erkennt, der muss bei dem, was vielleicht ganz gut läuft, zwangsläufig sich selbst verantwortlich machen. Das ist eigentlich ganz normal. Dann bin ich es halt, der dafür verantwortlich ist. Ja, und dann, wenn ich der bin, der die Geschicke selber lenkt, dann halte ich mich ganz schnell, bin ich ganz schnell da, dass ich mich für weise halte. Die Mahnung ist, halte dich nicht selbst für weise. Denn das würde der wirklichen Gottesfurcht entgegenstehen. Das verhindert, dass wir Gott ernst nehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst nicht für weise halten. Vielleicht bist du aber der Meinung, dass das bei uns doch gar nicht vorkommt. Wer hält sich denn bei uns für weise? Jeder Besserwisser hält sich selbst für weise. Sonst würde er ja nicht alles immer besser wissen. Wenn wir das mal im Hinterkopf behalten, dann gelingt es uns vielleicht, unser eigenes Verhalten zu überprüfen und zu einer Haltung zu kommen, die sich selbst richtig einordnet und dabei Gott die Ehre gibt, die ihm zukommt. Ausgerechnet mit dieser Ermahnung, mit dieser Aufforderung, nämlich die eigene Fähigkeit nicht überzubewerten, da ist von Gottes Seite der Zuspruch von Gesundheit und körperlicher Heilung verbunden. Das finde ich bemerkenswert. Aber das möchte ich einfach so stehen lassen. Einfach so zu bedenken geben. Es kann sein, dass du in deinem eigenen Leben oder bei Freunden und Bekannten gesehen hast, dass du von denen weißt, dass sie krank sind. Obwohl man ihnen nicht nachsagen kann, dass sie jetzt sich selbst für weise halten, sich selbst für klug halten, dann trotzdem sind sie krank. Ist das nun ein Widerspruch? Oder anders gefragt, wie sind diese ganzen Zusprüche Gottes denn zu verstehen, mit denen wir uns jetzt hier befassen? Wie ist das zu verstehen? Ich habe im Zusammenhang mit diesen Lebensweisheiten aus den Sprüchen ganz bewusst das Wort Verheißung vermieden. Es geht in den Sprüchen um Grundprinzipien, die uns für ein glückliches Leben ein Angebot machen. Und dabei sollen wir wissen, dass sich das Einhalten dieser Grundprinzipien für uns auszahlt. Das ist so, dass wir sollen wissen, das zahlt sich aus. Da ist Segen mit verbunden. Gott will es uns leicht machen, diese Weisheiten anzunehmen. Aber trotzdem dürfen wir diese Zusprüche, die Gott in diesem Zusammenhang macht, nicht so verstehen, dass sie ohne Ausnahme genau so eintreffen. Das müssen wir wissen. Auch im Leben des Hiob gab es überreichlich Krankheit. Obwohl es über ihn berichtet wird, dass er alle Grundprinzipien Gottes in vorbildlicher Weise eingehalten hat. Erst am Ende war es schließlich auch bei Hiob so, dass sich seine Treue ausgezahlt hat. Am Ende ist auch bei Hiob alles gut geworden. Über das ganze Leben gesehen hat Gott auch Hiob belohnt. Also Gott lässt sich nichts schenken, aber es läuft nicht immer so, wie wir uns das dann vorgestellt haben. Gott ist souverän darüber. Kommen wir zu dem vielleicht bekanntesten väterlichen Rat in unserem Bibeltext. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern vom Most überlaufen. Diese beiden Verse sind schon oft zitiert worden und ich möchte deswegen heute auch nur ein paar kurze Anmerkungen dazu machen, nur so ein bisschen ergänzen, so ein paar eigene Gedanken dazu stellen. Es geht bei diesen Versen, genau wie bei den Ermahnungen davor, vorrangig darum, Gott als den Urheber zu erkennen, als den Urheber des Glücks, als den Urheber dessen, der die guten Dinge in uns wirkt. In diesem Fall ist er der Urheber unseres Besitzes. Das sollen wir erkennen, das sollen wir anerkennen. Dafür sollen wir ihm die Ehre geben. So bringen wir Dankbarkeit zum Ausdruck für all das, was Gott uns geschenkt hat. Es ist mir wichtig, dass wir zuerst einmal den ersten Teil dieses Verses als eigenständige Aussage sehen. Ohne alles drumherum. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Punkt. Da ist noch gar nicht vom Geben die Rede. Da geht es einfach nur darum, dass Gott für all meinen Besitz die Ehre bekommt, weil er der Geber aller Gaben ist. Die Art, wie ich Gott nun ehre, kann sehr vielfältig sein. Eins ist allerdings auch klar. Wenn Gott mich mit vielem gesegnet hat, dann kann ich auch einen Teil davon aus Dankbarkeit wieder zurückgeben. Und darum geht es in dem zweiten Vers, Teil dieses Verses, dieser Ermahnung. Aber da ist das eigene Geben und Gottes Art zu ehren noch etwas konkreter formuliert. Die Rede ist von den Erstlingen unseres Einkommens, die wir geben sollen, die Erstlinge unseres Einkommens. Das ist bildlich zu verstehen vor dem Hintergrund eines landwirtschaftlichen Einkommens. Darauf deutet das, wie es dann weitergeht, hin. Und die Erstlinge sind dann zum Beispiel Früchte, die wir als erstes ernten. Noch vor dem Zeitpunkt, wo wir den ganzen Ertrag überblicken können, wo wir den ganzen Ertrag sehen können. Schon ganz am Anfang. Da sollen wir Gott die Gabe geben. Und wenn wir das mal so verstehen, dann heißt das, ehre Gott zuerst. Gott zuerst, um mal so einen schlechten Wahlslogan ins rechte Licht zu rücken. Gott zuerst. Gib Gott zuerst von deinem Einkommen etwas ab. Noch vor dem, was du selber brauchst. Gib ihm nicht nur das, was am Ende übrig bleibt. Und dann darfst du gespannt sein, ob Gott dich nicht reichlich beschenken wird, in Form eines guten Ertrages und auch sonst, dass du immer mehr als dein Auskommen hast. Ich komme nun zur letzten väterlichen Ermahnung unseres Textes. Nun geht es um unsere Haltung in Situationen, in denen nicht alles glatt läuft. Nun geht es um Situationen, wo sich Gott sich uns in den Weg stellt, wo er uns korrigieren muss. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Lasst uns zuerst das Wort Zurechtweisung betrachten. Aus Gottes Sicht geht es bei jeder Züchtigung, bei Züchtigung immer um Zurechtweisung. Das heißt, er hat gesehen, dass unser Weg nicht recht ist. Und deshalb hat er Maßnahmen ergriffen, die uns auf den Weg führen, der recht ist in seinen Augen. Das ist Zurechtweisung. Gott macht das immer, weil er das Beste für uns will. Und er tut es wie ein liebender Vater, der seinen Sohn korrigieren muss. Und damit wir das auf keinen Fall falsch verstehen, und damit wir auf keinen Fall meinen, dass das eine Herabwürdigung sei und dass Gott seine Liebe von uns abzieht. Deswegen wird noch ausdrücklich betont, dass der Vater dennoch Wohlgefallen an seinem Sohn, an seiner Tochter hat. Ja, der Vater korrigiert den Sohn gerade, weil er Wohlgefallen an ihm hat und weil er das Beste für ihn will. Aber trotzdem, auch wenn Gottes Zurechtweisung das Beste für uns ist, so ist es dennoch unangenehm. Und deswegen die Mahnung, verwirf das nicht. Verwirf das nicht. werde nicht unwillig. Wir müssen akzeptieren lernen, dass Gott manchmal auch in einer Weise in unser Leben eingreift, die uns nicht gefällt. Und wenn wir dann nicht unwillig werden, wenn wir dann vielleicht bereit sind umzukehren, falls wir falsche Wege erkennen, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir Gottes Korrektur also nicht verwerfen, dann wird der Segenstrom Gottes nicht abreißen. Das spricht Gott uns zu. Wir haben jetzt die Stellen, die ich vorhin vorgelesen habe, eigentlich alle durchgelesen, alle ein bisschen betrachtet. Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Wir haben heute Salomo kennengelernt oder spätestens heute, vielleicht auch, haben wir auch schon vorher uns Gedanken gemacht, aber spätestens heute haben wir ihn kennengelernt als den großen Gelehrten seiner Zeit, als weisesten Mann der damaligen Welt. Wir hatten das Vorrecht, gewissermaßen, so könnte man es sehen, eine Unterrichtsstunde bei ihm zu besuchen, seiner Lehre zuzuhören. Dieses Vorrecht hatten damals nur wenige reiche Leute aus Königshäusern. Und auch die mussten noch jede Menge Strapazen auf sich nehmen und zu Salomo reisen, nur damit sie ihn hören können, nur damit sie sich von ihm belehren lassen konnten. Aber das haben sie auf sich genommen. Wie viel ist dir diese Lehre wert?